Wer von euch bügelt gerne? Macht ihr gerne den Abwasch? Räumt ihr gerne die Spülmaschine aus? Das waren bei uns immer so die ungeliebten Tätigkeiten. Wenn man die Kinder dazu verdonnert hat zum Tischdienst, das Schlimmste war immer Spülmaschine ausräumen.
Für mich Schuhe putzen.
11
Paar Schuhe putzen.
Ja.
Jeden
Morgen 11 Paar Schuhe putzen?
Das mussten wir zu Hause.
Oh, weil.
Oh
je. Oh, das glaube ich, dass das keine geliebte Tätigkeit war. Was gibt es denn sonst, was ihr nicht gerne macht? Lauter?
Gartenarbeit?
Da scheiden sich die Geister. Manche machen es gerne und andere mögen es gar nicht. Was mögt ihr denn gerne? Also ich, ja, Essen mache ich auch gerne. Meine Lieblingsspeise ist Essen. Ne? Ich lese gerne in der Bibel. Mir macht es eigentlich auch Spaß, eine Predigt zu schreiben. Ich male gerne, ich spiele gerne im Orchester oder in einer Kammermusikgruppe. Meistens koche ich sogar ganz gerne. Es gibt auch Tage, wo ich es nicht so gerne mag, wenn man dann keine Idee dafür hat. Und was ich nicht gerne mache, ist zum Beispiel Tonleitern üben. Aber hinterher die zu können, das mag ich natürlich schon. Ne? Heute gebe ich einmal Zeugnis von mir. Es ist ein sehr persönliches Zeugnis und praktisch so eine Art Offenbarungseid. Denn am Donnerstag habe ich einen Text im Andachtskalender gefunden, Epheser 4, Vers 25, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Belügt einander nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde Jesu. Nicht, dass ich euch belogen hätte, aber vielleicht haltet ihr mich für eine pflichtbewusste und disziplinierte Person. Und das bin ich einfach nicht. Pflichtbewusst vielleicht schon noch, aber bestimmt nicht diszipliniert. Was ihr nicht von mir wisst, ist, dass ich alles auf den letzten Drücker mache. Ich scheine einen gewissen Druck zu brauchen, damit ich in die Gänge komme. Gleichzeitig bewirkt der Druck, dass ich Dinge, die ich eigentlich gerne mache, auf einmal nicht mehr gerne mache, beziehungsweise als Belastung empfinde und umgekehrt. Und dann passieren ganz seltsame Dinge. Ich greife mal exemplarisch zu so typischen Situationen. Wenn ich drei Bilder zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig gemalt haben soll, habe ich keine Ideen. Stattdessen übe ich dann lieber Tonleitern oder putze den Backofen. Wenn ich eine Orchesterstimme bis zur nächsten Probe geübt haben soll, fallen mir tausend Bildideen ein und ich kann gar nicht mehr aufhören, in der Bibel zu lesen. Wenn ich einkaufen gehen soll, schiebe ich es hinaus, indem ich die Spülmaschine ausräume und E-Mails kontrolliere und beantworte. Wenn ich eine Predigt schreiben soll und möchte und noch viele, viele Texte dazu gelesen habe, ertappe ich mich, wie ich in den Keller schleiche und mit Hingabe Wäsche bügle und falte. Und wenn gleichzeitig mehrere Pflichten anfallen, natürlich vor allem bei unangenehmen Aufgaben, aber eben auch dann, wenn ich es wirklich gerne mache, passiert es mir, dass ich eine innere Flucht antrete und am Computer Solitär oder Memory oder Freecell spiele. Ist das nicht komisch? Aber es ist ein Problem, das weiter verbreitet zu sein scheint, als man denkt. Es gibt sogar einen Namen dafür. Es ist ja ein ewiges Hinausschieben. Man nennt es Prokrastination. Ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt. Kras heißt morgen und pro heißt für. Mit anderen Worten, pro kras, für morgen. Ich schiebe die Aufgabe auf den nächsten Tag und ich schiebe so lange, bis ich ein Zeitproblem habe. Dabei könnte man es doch eigentlich viel einfacher haben. Ich leide sehr darunter und empfinde das als Anfechtung. Und deswegen habe ich heute mal mein Problem zum Thema gemacht. Für meine Predigt heute habe ich mir für die ganze Woche Orchesterverbot und Malverbot und sowas wie Hausarrest auferlegt. Gebügelt und gekocht habe ich trotzdem und Computer gespielt auch. Und weil sich so eine Predigt nicht von alleine schreibt, kam ich natürlich mal wieder in Zeitnot. Und je ärger die Zeitnot wurde, desto weniger kam ich vom Computer los. Und das ist ja mal die ultimative Zeitverschwendung. Das ging so lange, bis ich anfing, mich selber für unfähig zu halten und zu verachten. Und leider passiert mir sowas immer wieder, sodass ich manchmal denke, dass ich überhaupt keine Berechtigung habe, euch eine Predigt zu halten. Die einzige vielleicht noch, dass ich sie vor allem für mich selber halte. Und ich hatte am Mittwoch immer noch kein Thema. Dazu muss ich sagen, dass ich sonst ganz lange mit einem Thema schwanger gehe. Und ich hatte schon Sorge, dass ich verworfen wäre. Das war eine richtige Not. Am Mittwoch hatten Ewert und ich eines unserer regelmäßigen Treffen mit unserem Prediger Armin Danz. Es ist eine sehr segensreiche Einrichtung, die Armin ins Leben gerufen hat. Wir Gemeindeleiter haben eine seelsorgerliche Betreuung und die Gemeinderatssitzungen werden besser geplant, indem wir anfallende Tagesordnungspunkte schon mal vorher besprechen. Ich habe da mein Problem geschildert und ich bin sehr dankbar, dass ich in dem Kreis keine Verachtung erfahren habe, sondern dass ich im Gegenteil gestärkt und ermutigt wurde. Ohne von meinem Problem zu wissen, hatte Armin einen Text für unsere Andacht ausgesucht, der mir wirklich weitergeholfen hat. Johannes 1, die Verse 12 und 13, ihr kennt ihn alle. Und nachdem Armin von meinem Problem gehört hat, hat er mir die Aufgabe gegeben, diesen Text auswendig zu lernen. Also Johannes 1, Vers 12 und 13. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut oder aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Wer ist gemeint mit ihnen, die ihn aufnahmen? Aus dem Zusammenhang geht hervor, dass es sich nur um Jesus handeln kann. Wer Jesus aufnimmt, bekommt die Macht, Gottes Kind zu werden. Was brauchen wir noch, um Gottes Kind zu werden? Wir müssen an seinen Namen glauben. Was bedeutet jetzt das, an seinen Namen glauben? Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben. Jesu Name ist auch Christus, also der Gesandte und Gesalbte Gottes. Wenn wir glauben, dass Jesus der Gesalbte Gottes ist und wir ihn in unser Leben aufnehmen und beschließen, mit Jesus zu leben, haben wir Macht, Gottes Kinder zu werden. Das Glauben und Aufnehmen ist unsere Entscheidung. Wir müssen nicht meinen, dass wir warten können, bis wir ein schönes Glaubensgefühl haben. Es kommt nicht von selber. Es ist nicht so, dass man das hat oder nicht, sondern zu glauben und Jesus aufzunehmen in unser Denken und Leben ist nichts anderes als eine bewusste Entscheidung. Das ist unser Teil, den wir zu erfüllen haben. Diese Entscheidung müssen wir als Einziges selber treffen. Eine Entscheidung für ein Leben mit Gott, mit Jesus Christus als unserem Heiland und Erlöser. In dem zweiten Teil des Textes, in Vers 13, heißt es, Kinder, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das klang jetzt für mich so ein bisschen unverständlich. Da hat mir die Übersetzung der Guten Nachricht weitergeholfen. Dort lese ich, das, also Gottes Kinder, wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Es ist keine wörtliche Übersetzung, aber es trägt doch sehr zum Verstehen bei. Also wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ist es nicht die Volkszugehörigkeit oder irgendeine menschliche Anstrengung, die mich Gottes Kind sein lässt, sondern das Geborensein aus Gott. Wir sind aus Gott geboren. Ich finde das großartig. Wir haben ein Geburtsrecht und dieses Geburtsrecht ist unantastbar. Wir sind nicht adoptiert, das heißt, wir haben nicht die Kindschaft nach unserer Geburt erhalten, was im Zivilrecht ja völlig in Ordnung ist, sondern wir sind mit unserer Entscheidung in die Kindschaft hineingeboren. Das heißt, wir sind Erben und Jesu Brüder und Schwestern. Es gibt noch viele andere schöne Wörter dafür, außer Sohn und Tochter, zum Beispiel noch Thronfolger und Thronfolgerin oder Prinz und Prinzessin. Nichts außer unserer eigenen Entscheidung kann uns aus diesem Status hinaus befördern. Die entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass sich Gott schon vorher für uns entschieden hat. Ich habe mal den Begriff Gottes Kinder in der Konkordanz nachgesehen. Es gibt sehr viele Texte, auch ein paar im Alten Testament. Zum Beispiel steht in 5. Mose 14, Vers 1, ihr seid Kinder des Herrn eures Gottes. Hier ist es eine Einleitung, wie das Volk leben soll. Es folgen die Speisegebote und etliche Gesetze. Das heißt, dass hier für die Nation der Israeliten Bedingungen an die Gotteskindschaft geknüpft sind. Aber nicht, um den Bund mit Gott zu schließen, denn er besteht ja durch Gott immer, sondern um den von Gott aufgerichteten Bund einzuhalten und nichts und niemand anderen als Gott, den Herrn, anzubeten. Und auch als das Volk untreu wird, erweist sich Gott als treu und nimmt sein Volk wieder an, weil er ja der Gründer des Bundes ist. Und wie wir gerade auch bei Jeremia gelesen haben, er kümmert sich darum und möchte, dass der Bund eingehalten wird, weil er die Menschen liebt. Im Neuen Testament sagt Paulus zu diesen Gesetzen, nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister des Gesetzes, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Es geht hier, wie schon in unserem Ausgangstext, nicht um eine Volkszugehörigkeit, sondern um die Christuszugehörigkeit. Es geht nicht um die Nationalität oder Staatsangehörigkeit, sondern darum, dass sich der einzelne Mensch für ein Leben mit Christus entscheidet und diese Entscheidung durch die Taufe besiegelt. Dann sieht Gott uns an wie Christus. Dann haben wir Christus angezogen. Einen wunderbaren Text finden wir auch im 8. Kapitel des Briefes des Paulus an die Römer. Ich lese ab Vers 14, Römer 8, ab 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ich euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. In der guten Nachricht ist es vielleicht noch ein bisschen verständlicher geschrieben. Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er macht euch vielmehr zu Gottes Kindern. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Vater, lieber Vater. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Ich finde das großartig, dass wir durch die Gotteskindschaft Erben des Reiches Gottes sind. Im weiteren Verlauf dieses Kapitels schreibt Paulus noch, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wie oft passiert es, dass wir uns selbst verdammen? Wie oft passiert es mir, dass ich unzufrieden bin mit mir? Aber das ist unnötig. Wenn mein Kind auch zum wiederholten Male denselben Fehler macht, bleibt es doch mein Kind. Und auch wenn es sein Zimmer nicht aufräumt, bleibt es mein Kind. Oder wenn es eine schlechte Zensur mit nach Hause bringt. Oder die berühmte Fensterscheibe beim Nachbarn zerschmettert. Oder einen Verkehrsunfall verursacht. Sogar dann, wenn es einen Ladendiebstahl begeht oder mich belügt, es bleibt mein Kind. Mein Kind muss sich seine Kindschaft bei mir nicht verdienen. Es ist von mir geboren und ist mit der Geburt einfach mein Kind, ohne dass es selber was dazu beitragen kann. Weil ich eine menschliche Mutter bin, hat der Vergleich natürlich seine Grenzen. Irdische Eltern werden doch sehr oft schuldig an ihren Kindern und Kinder an ihren Eltern. So manches Kind hat Mühe, weil es sich die Liebe der Eltern verdienen muss. Aber so ist Gott nicht. Gott ist ein liebender Gott, der alles auf sich genommen hat, was nötig ist, damit es keine Entfremdung gibt. Wenn wir von Gott verlassen sein wollen, müssen wir uns aktiv dafür entscheiden und uns von ihm abwenden. Fehler passieren, aber sie trennen uns nicht von Gott. Für diese Fehler ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er trug unsere Fehler und unsere Krankheit. Jesus kennt mich. Und obwohl ich manchmal, das ist jetzt salopp ausgedrückt, obwohl ich manchmal schlunze, vertraut er mir doch Aufgaben an, an denen ich wachsen kann. Obwohl Jesus wusste, dass Zachäus ein Betrüger war, der weder bei sich selbst noch bei dem Volk gut angesehen war, wollte er doch bei ihm essen. Und das war etwas Besonderes. Gegessen wurde nur bei reinen und angesehenen Männern. Und wie hat Zachäus sich danach gewandelt? Dieses Römerkapitel, Kapitel 8, schließt mit den Worten: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Auch nicht eine gehörige Portion Prokrastination, wie bei mir. Oder etwas anderes, was der Einzelne vielleicht als Versagen empfindet. Auch nicht mein eigenes Anklagen. Gottes Liebe ist größer als jedes Versagen. Ich bleibe Kind Gottes, weil ich mich für Jesus entschieden habe und weil ich zu dieser Entscheidung stehe, weil ich das mit meiner Taufe besiegelt habe, weil ich mit meiner Entscheidung und der Taufe aus Wasser und Geist wiedergeboren bin. Was bedeutet es noch, Kind zu sein? Welches ist die Hauptaufgabe eines Kindes? Ja, das ist auch eine Aufgabe eines Kindes, aber welches ist die Hauptaufgabe eines Kindes? Wachsen. Als Kind Gottes kann ich wachsen und mich entwickeln. Gott selbst will uns mit seinen Augen leiten. Er unterweist uns in Liebe und Geduld. Er hat mehr Geduld als wir. Und ich danke Gott dafür, dass er mir hilft und schon geholfen hat, mein Problem in den Griff zu bekommen. Er hilft nur zu gerne. Wir brauchen ihm nur grünes Licht dazu zu geben. Um Gottes Kind zu werden, musst du dich nur dafür entscheiden, Jesus anzunehmen und damit auch seinen Heiligen Geist aufzunehmen. An seinen Namen glauben und diese Entscheidung mit der Taufe deutlich zu machen und zu besiegeln. Dann kann dich nichts und niemand aus der Hand Gottes reißen. Gott lässt dich nicht los, außer du willst es. Entscheide dich und freu dich, Gott Vater nennen zu dürfen, weil du dann sein Kind bist, aus ihm geboren. Amen.